Herzlich willkommen zur 54. Folge unseres Podcasts Endlich Montag. Dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Ja, ich bin Wolfgang König und wie immer begrüße ich zunächst meinen Kompagnon Marc Sommer. Hallo Marc.
Hallo Wolfgang. Heute sprechen wir über ein Thema, das sich gerade durch alle Organisationsebenen zieht. Künstliche Intelligenz, KI. Also nicht so sehr der Tech-Aspekt, Tech-Spielerei, sondern wirklich als Führungsfrage. Ja? Und dafür freuen wir uns hier, heute jemanden zu Gast zu haben, der diese Schnittstellen wahrscheinlich wie kaum ein anderer versteht. Professor Dr. Dr. Christian Tielscher. Er ist Arzt, er ist Wirtschaftswissenschaftler, Informatiker, ehemaliger McKinsey-Berater, Professor für Medizinökonomie. Er leitet Forschungsfelder zu Digital Health, Organisationsqualität und KI und er ist auch noch Unternehmer im Life-Science-Bereich. Uiuiui.
Ja, und hat viele Bücher geschrieben. Wir werden sicherlich auf das eine oder andere auch noch zu sprechen kommen. Und wie ich so ergänzen würde, wir nennen ihn ja so, haben wir in der letzten Folge auch angesprochen, den Universaldenker. Ne? Also einer, der Medizin, Organisation, Technologie und so weiter eben nicht trennt, sondern verbindet. Ja, und genau deshalb möchten wir heute mit ihm darüber sprechen, wie KI zu so etwas vielleicht wie einem dritten Mann auch in Organisationen werden kann. Ne? Also nicht nur Führungskräfte, nicht nur Mitarbeitende, sondern eben auch die KI als dritte Instanz sozusagen, als Berater, als System vielleicht auch das mitentscheidet, mitgestalten kann.
Ja, nun genug der Vorrede, wobei mir fällt gerade auf, ich habe noch ein Wissensgebiet vergessen. Christian ist auch Theologe und studiert gerade Theologie, um das Ganze noch zu krönen. Aber jetzt genug der Vorrede. Lieber Christian, sei ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist und freuen uns auf das Gespräch mit dir.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für die nette Einleitung.
Christian, wenn du so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nach dem ja doch sehr beeindruckenden Gesamtüberblick über deine Kenntnisse, deine, was du tust, dein Wissen, alles. Aber wenn du ihnen sagen würdest, wer du eigentlich bist, wer ist Christian Tielscher und was treibt dich so um?
Ich würde sagen, im Kern bin ich immer noch Arzt. Zuerst und habe ja auch zunächst 4 Jahre als Arzt gearbeitet. Das war zu der Zeit, als das losging mit der Ökonomisierung des Gesundheitswesens. Und der Rest ergibt sich im Grunde aus Neugier. Ich wollte dann wissen, was ist denn da los mit der Ökonomisierung? Damals war das ganz ungewöhnlich, dass Ärzte auch was von Wirtschaftswissenschaften verstehen. Und ich kenne noch die Wehrpflicht. Ich musste noch zur Bundeswehr damals als Truppenarzt. Und abends in der Kaserne konnte man auch nur entweder lesen oder saufen. Ich habe mich dann fürs Lesen entschieden und habe da angefangen, BWL zu studieren an der Fernuniversität, habe das dann auch abgeschlossen, habe auch noch VWL studiert und bin da auch nochmal promoviert worden. War dann in der Tat bei McKinsey als Unternehmensberater 6 Jahre, habe mir dort die andere Seite des Gesundheitswesens mal angeschaut, also viel für Krankenkassen und Pharmaunternehmen gearbeitet. Daraus ergibt sich auch meine jetzige Tätigkeit in der Medizinökonomie. Und vor einigen Jahren, als die Digitalisierung immer spürbarer wurde, wollte ich auch da wissen, was ist denn da eigentlich los? Und die Informatik ist ein Wissensgebiet, über das man sich nicht gut strukturiert selbst informieren kann. Also der Unterschied ist der, die Medizin ist inhaltlich sehr gut erschlossen. Das heißt, wenn man ein Lehrbuch liest über innere Medizin, man muss natürlich ein bisschen Vorwissen aufbauen über Anatomie, Physiologie und so weiter. Aber im Prinzip kann man sich das selbst beibringen. Das ist in der Informatik nicht so. Da laufen alle wichtigen Informationen über inoffizielle Kanäle. Und ich hatte halt die Idee, dass man sich mit einem Studium in diese Kanäle einklinken kann. Das hat auch funktioniert. Ich wollte eben einfach wissen, was passiert denn da in der Digitalisierung wirklich?
Du hast es angesprochen, das soll ja auch heute unser Thema sein, KI jetzt dann so vor allem. Aber die Zusammenhänge mit deinen anderen Wissensgebieten, glaube ich, ist total spannend. Wenn du jetzt mal so auf die letzten 10 Jahre zurückschaust, du hast gerade gesagt, vielleicht noch nicht mal so lange, jetzt vielleicht die letzten fünf Jahre. Welche Veränderungen sind aus deiner Sicht so die grundlegendsten? Also KI hören wir ja jetzt noch nicht so lange von, aber es ist ja schon länger ein Thema. Aber vor allen Dingen, was das auch für Organisationen bedeutet, was es dort ausgelöst hat, gerade jetzt so in den letzten. Und vielleicht auch noch ergänzend dazu, welche Veränderungen werden vielleicht auch noch heute unterschätzt?
Das Erste, was mir dazu einfällt, ist die Unvorhersehbarkeit der Entwicklung. Was ich sagen will, ist, vor 5 Jahren oder vielleicht waren es auch 6 Jahren, hatte kein Informatiker ChatGPT auf dem Schirm. Nur die paar Leute, die das wirklich gemacht haben. Und gar wenige Jahre später ist die Welt in heller Aufregung, also bis hin in unsere Prüfungen. Wahrscheinlich
Unis.
werden die Unis ihre Prüfungssysteme umstellen müssen, weil man bei Hausarbeiten und Seminararbeiten inzwischen nicht mehr weiß, wie viel der Student, die Studentin selbst geschrieben hat und wie viel von Large Language Modellen kommen. Also, und da wird auch demnächst wieder irgendwas passieren, was auch wieder niemand vorhergesehen hat.
Ja, glaubst du es?
Ja, da wird garantiert in den nächsten Jahren irgendwas kommen. Was kommt, weiß ich natürlich auch nicht, aber die Entwicklung geht ja immer weiter. Das ist das Erste, was mir auffällt. Ich glaube, du hast das ja auch angesprochen, Segen und Fluch dieser Entwicklung. Auf der einen Seite ist natürlich großartig, was man für Möglichkeiten hat inzwischen mit diesen Sprachmodellen. Klammer auf. Ich habe vor 2 Jahren in Wien in der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie den Arbeitskreis für künstliche Intelligenz in der Krebsmedizin mit gegründet. Und das ist schon toll, was man inzwischen mit KI in der Krebsmedizin alles machen kann. Und in allen möglichen anderen Bereichen auch, wenn wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber ich glaube, es ist diese Unvorhersehbarkeit, die vielen Leuten Sorge macht. Bis hin zu, es gibt einen ehemaligen Entwickler von OpenAI, also einer, der das mit begründet hat, ChatGPT, der hat so eine Gruppe, die nennt sich AI 2027. Und die heißt so, weil die glauben, dass im Jahr 2027, also in 2 Jahren von heute, die künstliche Intelligenz die Weltherrschaft übernehmen will. Wird,
Boah.
übernehmen wird, übernehmen wird. Und das ist natürlich eine extreme Annahme, aber wenn man sich das mal anguckt, gibt so ein Video von dem mit einem Redakteur der New York Times, der hat durchaus nachvollziehbare Argumente dafür, dass das passieren könnte. Ja? Also insofern, da ist
Ja.
einfach das, wie soll ich sagen, der zukünftige Lösungsraum ist einfach riesig, was da passieren kann. Und die Geschwindigkeit dieser Entwicklung, die macht es für Gesellschaften sehr schwer, darauf zu reagieren. Denn demokratische Gesellschaften können gut umgehen mit langsamen, transparenten Prozessen. Aber das hier ist weder langsam noch transparent.
Ja.
Was das hier, deswegen tun wir uns so schwer damit.
Ja, Mensch. Sind wir schon bei den großen Bildern? Jetzt schauen wir doch mal in die Unternehmen, in die Organisationen rein und beginnen mal mit den einfacheren Dingen. Ich glaube, und arbeiten uns von dort schrittweise nach vorne. Ich meine, KI ist ja zunächst mal auch eine Verlängerung im ersten Schritt. Es gab ja dann irgendwann elektronische Datenverarbeitung, EDV und dann Informationstechnologie und dann hat das Wort Digitalisierung ja alles und dann wurde schon klar, da geht es nicht nur um unterstützende Prozesse, da geht es um richtige Umbrüche. Und auf diese ja exponentielle Entwicklung ist dann jetzt die KI draufgekommen. Aber wenn wir mit den einfachen Dingen starten, wo die KI entlastet, ohne jetzt darüber hinaus den Menschen zu ersetzen oder ähnliches in den Unternehmen. Das sind ja wahrscheinlich Prozesse auch im administrativen Bereich und ähnlichen Dingen oder in der Research oder in einfachen Themen oder manchmal auch im Bereich Kundendienst oder ähnliches, wo einfach Daten noch besser zusammengefasst werden. Jetzt geht es ja weiter in Organisationen. Was, wenn du heute reinschaust, wo siehst du uns da auf dieser ja unvorhersehbaren Entwicklungskurve, auch wenn sie unvorhersehbar ist, aber so war aus einer Vogelperspektive heraus.
Ich erzähle einfach mal ein paar konkrete Beispiele von Projekten, an
Ja.
denen ich jetzt arbeite. Fangen wir mal an mit der Medizin. Patienten mit rheumatologischen Erkrankungen haben oft einen chronischen Verlauf. Also das heißt, die haben ganz lange ihre Krankheit. Das führt dazu, dass wenn die jetzt quartalsweise, halbjährlich zur Kontrolle gehen in eine Universitätsklinik, dass da über die Zeit sehr umfangreiche Patientenakten entstehen. Das ist der medizinische Hintergrund. Jetzt kommt der Management-Aspekt davon. Der ist nämlich so, dass die Assistenzärzte in der Uniklinik ja durchrotieren. Das heißt, jedes halbe Jahr sieht der Patient einen neuen Assistenzarzt, der ihn voruntersucht. Jetzt kommt der KI-Aspekt. Der Assistenzarzt liest nicht jedes Mal 300 Seiten Patientenakte durch. Das kann der ja gar nicht. Das heißt, ein großer Teil der Informationen geht einfach in verloren, geht einfach verloren. Und das ist natürlich ein ganz typisches Anwendungsfeld für so Sprachmodelle, dass man einfach die Patientenakte an ein Sprachmodell übergibt und sagt, lies dir das mal durch und sag mir, was davon relevant ist aus medizinischer Sicht. Das machen wir zum Beispiel gerade mit der Uni Düsseldorf zusammen, wo wir das ausprobieren. Das hat auch einen übrigens einen Sicherheitsaspekt. Also wir entwickeln das so, dass das lokal auf einer lokalen Maschine läuft, damit wir jetzt nicht Patientendaten irgendwie rausgeben müssen. Ein ganz anderes Beispiel mal jetzt aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive. Ich habe so einen Kurs Marketing und Kommunikation. Als das losging mit ChatGPT, als es noch ganz frisch war, habe ich zum ersten Mal spaßeshalber im Grunde ausprobiert und die Maschine gefragt, entwirf doch mal ein Personalmarketing-Konzept für eine Universitätsklinik. Und als ich das gesehen habe, war ich verblüfft und habe gedacht, ui, das ist aber gut. Also, wenn ein Student von mir das am Ende des Kurses geschrieben hätte, hätte ich gesagt, oh, der hat sich aber angestrengt und gut verstanden, worum es ging, ja. Das heißt, dass wir weite Bereiche haben, alles, was irgendwie mit Sprache und Kommunikation zu tun hat, wo man keine jungen Mitarbeiter mehr braucht. Also einem jungen Projektleiter zu sagen, mach mal ein Marketingkonzept, dafür braucht man den nicht mehr. Das kann eine Sekretärin machen. Die muss ja nur prompten und hat's fertig. Was man noch brauchen wird in der Zukunft, sind erfahrene Marketing-Experten, die dann da drauf gucken und überprüfen, ob das, was die Maschine geschrieben hat, richtig ist. Die müssen aber dann wirklich viel Erfahrung haben. Und das erlebe ich in vielen Bereichen im Moment, auch bei pathologischen Untersuchungen. Ich war auf dem vorletzten Kongress, erzählte ein Pathologe, die stellen keine neuen Mitarbeiterinnen mehr ein, die diese pathologischen Bilder befunden. Das brauchen sie nicht mehr. Das macht eine KI. Nur noch die alten Mitarbeiter, die das überwachen, die bleiben da. Und das, wenn man das weiterdenkt, führt das natürlich zu einer dramatischen Veränderung der Arbeitswelt innerhalb ganz kurzer Zeit, auf die wir weder gesellschaftlich noch betriebswirtschaftlich vorbereitet sind.
Und auch
Das
keine
heißt,
Antwort darauf haben, was das bedeutet, wenn dann, ich meine, irgendwo durch entsteht ja die Erfahrung, die du angesprochen hast. Wir brauchen erfahrene Leute, die dann noch sozusagen regulieren, wenn keine, ich sag mal, Jüngeren mehr diese Erfahrung machen können, entsteht ja auch nochmal ein Riesenproblem.
ja, du wirst dann so einen schmalen Strom haben, der die Alten ersetzt, aber du hast nicht mehr dieses Pyramidensystem im Unternehmen, wo du viele Jüngere, wenig Ältere hast. Das wird mehr so wie so eine Straße sein. Und das verändert natürlich die Arbeitswelt
Aber
massiv.
wenn wir das weiterdenken, Christian, was du sagst, dann heißt es ja, dass es gerade für Einstiegs Jobs in Unternehmen auf einmal viel weniger Möglichkeiten gibt, weil genau diese Tätigkeiten, wo ich als junger Absolvent zwar noch nicht Erfahrung habe, aber Arbeitskraft, Arbeitszeit, Schwung, Energie und Motivation, diese wird ja dann sehr leicht auch von der KI übernommen. Dann ist die
Richtig.
Frage, wo mache ich meine Erfahrung dann als in
Ja,
Zukunft
ja.
als junger Absolvent?
Ja, das wird in der Tat eng. Also
Richtig.
in all diesen Bereichen, die eben mit Sprache und Kommunikation zu tun haben, wird das wirklich eng. Was weniger betroffen sein wird, sind Tätigkeiten, die nah am Menschen sind. Also sowas wie Pflege zum Beispiel, das wird noch eine Weile dauern, bis die Kerntätigkeiten ersetzt werden. Auch da gibt es mit Robotik am Horizont schon Veränderungen, aber das wird noch was länger dauern. In den Bereichen ist die KI eher eine Entlastung, also Thema Dokumentation beispielsweise. Dann muss man das halt nicht mehr von Hand aufschreiben, sondern da läuft irgendwie so ein Roboter mit und guckt, was wird gerade gemacht und dokumentiert das oder sowas oder der so Sanitärinstallationen oder sowas. Das wird auch noch eine Weile dauern, bis das durch Roboter ersetzbar wird.
Ja, da hast du jetzt zwei Begriffe angesprochen, die möglicherweise ja auch ein bisschen das Thema Strukturen, nämlich zum einen Entlastung und zum anderen Ersatz. Ja,
Wo ist das?
und ich vermute mal, dass die große Sorge vieler, die auf die KI schauen, genau aus dem zweiten Thema kommt, nämlich wo ersetzt mich dann die KI? Denn wo sie entlastet, ich meine, wenn wir in die Unternehmen schauen, alle sind überfordert, überangestrengt, haben zu viel zu tun. Also Entlastung ist ja, muss ja eigentlich mit dem roten Teppich herbeigesehnt werden in Organisationen. Ja, also dass man dort sich stärker konzentrieren kann, der Part. Aber dann ist natürlich die Brücke zum Ersatz auch irgendwann da.
Ja, also über dieses Thema, alle sind überlastet, müssen wir unbedingt nochmal gleich sprechen, weil das hat auch was mit Führung zu tun. Ich nur mal vorweg mit einem Satz, was gemeint ist. Dass es eine Marketingkampagne gibt in einem Unternehmen, muss nicht daran liegen, dass das Produkt das braucht, sondern es kann auch daran liegen, dass die Marketingabteilung etwas zu tun haben muss. Was ich sagen muss, auch in so scheinbar so rational geführten Unternehmen haben wir jede Menge Prozesse, die nicht richtig funktionieren, irrationale Vorgänge. Und das könnte man leicht abstellen. Da liegt noch viel, da sind noch viele so niedrig hängende Früchte, die man ernten kann, jetzt aus einer Management-Perspektive.
Aber du würdest schon sagen, dass die Angst vor Verlust schon
Ja,
berechtigt ist.
also es ist
Verlust
so.
vor, ne, der Arbeit.
Ja, es ist so. Also erstens Produktivitätssteigerungen, und das ist ja hier eine massive Produktivitätssteigerung, die wir erleben, sind hochgradig erwünscht,
Ja.
gesellschaftlich zunächst
Ja.
mal. Wir haben heute gegenüber 1950 im Westen etwa eine vierfache Produktivität, so 3,5 bis 4 Mal so hoch. Das heißt, das, wofür unsere Großeltern inzwischen noch eine Stunde gearbeitet haben, das schaffen wir heute in einer Viertelstunde. Das drückt sich in einer so ein bisschen in einer gewissen Arbeitszeitverkürzung aus, aber vor allem auch darin, dass das Leben besser geworden ist. Ne? Heute hat jedes Auto eine Klimaanlage. Das war vor 30 Jahren noch nicht selbstverständlich. Da schlägt sich diese Produktivitätssteigerung nieder. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dieser Produktivitätssteigerung? Eine Möglichkeit ist, wir arbeiten alle weiter wie bisher. Die Gehälter bleiben relativ zueinander, alle wie bisher. Und wir konsumieren einfach mehr oder bessere Produkte. Das kann man machen. Eine andere Möglichkeit wäre, es bleibt bei einer relativ gleichen Lohnverteilung, und wir arbeiten weniger. Das hatte John Maynard Keynes 1936 im Kopf. Der hatte das vorhergesehen, der bekannte Wirtschaftswissenschaftler, mit dieser Produktivitätssteigerung. Der hat gedacht, dass wir zu unserer Zeit heute maximal 2 Tage pro Woche noch arbeiten würden
Genau.
und dass eher Arbeit knapp werden würde. Jetzt, so ist es nicht gekommen. Wir arbeiten immer noch 40 Stunden. Das heißt, das wäre auch eine Variante, die wohlfahrtssteigernd wirken würde, wenn wir sagen, okay, wir überführen diese massive Produktivitätssteigerung in eine gleichlaufende Reduktion der Arbeitszeit, allerdings bei Lohnausgleich. Möglichkeit 3 ist, beides passiert nicht, sondern wir vernichten einfach Arbeit und Arbeitstätigkeiten und erzeugen eine massive Arbeitslosigkeit. Dann könnte es sein, dass wir gesellschaftlich hoch unerwünschte Effekte haben werden. Also Massenarbeitslosigkeit, Verelendung weiter Bevölkerungsbereiche, extreme soziale Spannungen, repressive Regierungen und so weiter, unfriedliche Zustände. Und es hängt im Grunde daran, wie intelligent die Politik darauf reagiert.
Ja.
Der ideale Weg wäre ja Weg 2.
Ja,
Wäre,
sehr
du siehst
gern.
ja selber, ist in den letzten 80, 90 Jahren, es ist gewünscht gewesen, aber es ist nie eingetreten.
Wir müssten eine massive internationale Arbeitszeitreduktion mit einer impliziten Lohnsteigerung erreichen, also bei eben stabilen Löhnen Arbeitszeitreduktion, das entspricht ja einer Lohnerhöhung. Ob das gelingt, wage ich zu bezweifeln.
Jetzt sind ja die KI-Modelle auch kein Es stehen ja nicht der Gesellschaft zur Verfügung, beziehungsweise als Nutzung schon, aber profitieren tun ja doch nur wenige, einige Unternehmen.
Ja, also ja, Gott sei Dank haben wir da einen gewissen Wettbewerb, in dem Fall auch durch chinesische Unternehmen, DeepSeek, das ist ja Open Source sogar. Aber es stimmt natürlich, man sieht jetzt schon eine extreme Vermögensverschiebung. Also jetzt vor kurzem hat zum ersten Mal eine IT-Firma die 5 Billionen Dollar Marke durchbrochen. Also eine einzelne Firma ist 5 Billionen Dollar wert.
Nvidia.
Genau. Und das nur mal zum Vergleich, das deutsche Bruttosozialprodukt ist so in der Größenordnung von 4 Billionen. Also wenn ganz Deutschland ein Jahr lang alles Geld, was hier verdient wird, auf die Seite legt, alles, dann könnten wir uns nach etwas über einem Jahr eine Firma kaufen.
Tja, guck mal, das sind doch Perspektiven, Mensch. Christian, lass uns doch einmal wieder zurück etwas in die Organisation schauen. Du hast ja schon erste Beispiele gegeben, so auch mit der KI. Wenn wir mal in ein normales Unternehmen reinschauen und so schrittweise überlegen, was wird dort so in den nächsten 1, 2, 3 Jahre passieren, wenn die KI sich dort stärkeren Einzug hält. Ja? Welche sind die Felder, die da zu erwarten sind, eigentlich, die jetzt schon auch auf Basis der heutigen Technologien schon anentwickelt sind und die jetzt sich mehr und mehr verbreiten werden?
Ja, also die Frage finde ich ehrlich gesagt schwer zu beantworten und das ist auch, das führt auf ein typisches Problem der Betriebswirtschaftslehre. Das ist mindestens branchenabhängig, wahrscheinlich unternehmensabhängig. Das heißt, was ich sagen will, ist, die KI wird sich auf die Betreiber von Frittenbuden ganz anders auswirken als die Betreiber von Chemieunternehmen und das wiederum anders als das von Universitätskliniken. Also worauf ich hinaus will, ist, um diese Frage zu beantworten, müsste man eigentlich die einzelnen Branchen durchdeklinieren. Und jetzt müsste man jemanden fragen, sagen wir, der sich mit Banken auskennt. Und dann müsste man den fragen, was glaubst du, was passiert im Bankensektor und einer für Automobile und so weiter. Das kann ich nicht leisten. Ich könnte es jetzt einigermaßen erklären für die Bereiche, die ich so überblicke. Sonst bleiben wir auf einem wirklich sehr abstrakten Niveau der Art, ne, sprachgebundene Dinge werden stärker betroffen sein als andere, aber das hilft ja nicht weiter.
Ja, Christian, vielleicht ist das jetzt genau der Punkt, vielleicht auch nochmal zurückzukommen zu dem Thema, wo wir gerade schon waren im Prinzip. Was die KI ja leisten kann, ist uns sozusagen Arbeitsentlastung zu schaffen, beziehungsweise vielleicht uns einen Lebensstandard zu ermöglichen, den wir mit etwas weniger oder mit weniger Belastung auch schaffen können. Du hast ein Buch geschrieben, das sehr interessant ist zu dem Thema und das heißt bessere Organisationen, besseres Leben. Wenn wir jetzt ein bisschen wieder, sagen wir mal, generischer bleiben auch oder zu diesem Thema nochmal zurückkommen, zu Stichwort Führung auch und so weiter. Was würdest du dazu sagen, zu dieser Entwicklung und wie Organisationen sich dahingehend vielleicht auch verändern können oder das auch aufnehmen können?
Also dieses Buch ist entstanden aus meiner lebensgeschichtlichen Erfahrung sozusagen. Ne? Ich war ja erst Arzt und dann McKinsey Unternehmensberater. Und als ich als Arzt tätig war, konnte ich das, was ich im Studium gelernt habe, sehr gut verwenden. Also es wäre gar nicht möglich gewesen, ärztlich tätig zu werden ohne mein Medizinstudium. Das war bei der Unternehmensberatung ganz anders. Das Einzige, was ich da wirklich gebrauchen konnte, war Buchhaltung, Bilanzierung und der ganze Rest, die ganzen Führungstheorien, der ganze, was sonst noch da dran hängt, das war im Grunde gesunder Menschenverstand, aber nicht mehr. Also die intellektuelle Höhe war nicht besonders hoch. Und ich habe mich gefragt, woran liegt denn das? Und der Grund ist im Grunde ganz einfach, die Medizin, die somatische Medizin, also die körperbezogene Medizin, versteht heute ihren Gegenstand ziemlich gut. Die Anatomie und Physiologie, also die Untersuchung der Strukturen des menschlichen Körpers und ihrer Funktionsweise, die ist in vielen Bereichen aufgeklärt. Also was ich sagen will, Diabetes mellitus Typ 2 hat wirklich mit der Bauchspeicheldrüse und der Insulinproduktion zu tun. Ja, das war nicht immer so, nebenbei bemerkt. Also noch, das ist ja relativ, erst im 19. Jahrhundert hat die Medizin sich so verändert, dass sie heute so erfolgreich ist als Theorie. Noch im 18. Jahrhundert war es ja eher gefährlich, zu Ärzten zu gehen. Also auch zu bekannten guten Ärzten. So der beispielsweise hat der Leibarzt der französischen, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher französischen Könige das war, den ständig mit Aderlässen traktiert. Völlig unnötigerweise. Das heißt, er hat dem Patienten mehr geschadet als genutzt. Und der Durchbruch zur modernen Medizin basiert auf zwei Dingen. Erstens, dass die Medizin den Gegenstand aufgeklärt hat, mit dem sie sich beschäftigt. Und zweitens, dass sie verstanden hat, einzelne Krankheitsentitäten zu identifizieren. Also was ich sagen will, ist Folgendes. Wir kennen heute zigtausende von verschiedenen Krankheiten und können die gezielt diagnostizieren und im Idealfall auch behandeln. Das konnte ein Arzt im 18. Jahrhundert nicht. Der hatte eine Handvoll von so Krankheitskonzepten, die dann auch oft nicht stimmten. So, und wenn man das jetzt überträgt auf die Betriebswirtschaft, sehr, der Unternehmensberater ist ja im Grunde auch so ein Arzt für Unternehmen, ja, dann müsste der Unternehmensberater auch die Anatomie des Betriebes verstehen, in dem er tätig ist. Das können aber viele nicht. Auch die guten Unternehmensberater. Im Gegenteil, viele halten sich was darauf zugute, heute in der Automobilindustrie zu arbeiten und morgen in, ich weiß nicht was, Food Supply und übermorgen noch irgendwas anderem. Ich halte das nicht für richtig. Ich habe mich dann gefragt, was müsste man machen, damit die Betriebswirtschaftslehre ihren Gegenstand besser versteht? Ich will das nochmal an einem Beispiel erklären. Um das plastischer zu machen. In dem leitenden Lehrbuch für Betriebswirtschaftslehre, mit dem inzwischen Heerscharen von BWLern ausgebildet wurde, kommt der Begriff der Arbeit nicht vor. Das gibt's überhaupt nicht, die Arbeit. Also, als ob das so ganz selbstverständlich wäre, was Arbeit ist und wo Arbeitsmotivation herkommt und so weiter. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Arbeit eines Chemikanten anders ist als die Arbeit eines Rechtsanwaltes und auch anders gemanagt werden muss. Und solange die BWL eben das alles so behandelt, als ob es dasselbe wäre, wird sie ewig auf einem so abstrakten Niveau bleiben, so nach dem Motto, red mit deinen Mitarbeitern, ja, hör ihnen zu, sei du selbst. Die sieben Wahrheiten von Konfuzius für das Management von Unternehmen, ja, das ist die acht Köstlichkeiten beim Chinesen, irgendwie sowas, ja. Und das kann nicht das
Das
Ende der
heißt,
Geschichte sein.
damit Berater und aber auch sicher, meinst du auch bestimmt
Führungskräfte,
Personen,
klar.
Führungskräfte selbst, Manager selbst und so weiter, nicht eigentlich nur Schaden zufügen, wie damals der Arzt im 18. Jahrhundert. Dafür müssen Sie eigentlich den Gegenstand erst einmal richtig verstehen, lernen und sich überhaupt erstmal noch weiter früher damit überhaupt erstmal beschäftigen.
Das ist sehr spannend, dieser quasi Vergleich der Organisation mit dem menschlichen Organismus. Und wenn ich zwischen den Zeilen lese, sagst du, eigentlich sind wir bei dem Thema Organisation, Unternehmensverständnis dort, wo der Arzt im, was, 17., 18. Jahrhundert war.
Sind reine Erfahrungswerte, also der erfahrene Unternehmensberater, der kann schon was, aber das ist eben unstrukturiertes Erfahrungswissen. Genauso wie der Arzt im 18. Jahrhundert, der hat dann auch eben eine gewisse Erfahrung gesammelt, aber er dringt
Den
nicht
nächsten würde
wirklich
er nicht
bis
den
zur,
Aderlass
ja,
geben.
also er dringt nicht wirklich bis zur Wahrheit vor. Ich sage mal noch ein anderes Beispiel, wo es auch so ganz offensichtlich ist. In dem führenden BWL-Buch werden Unternehmen als quasi rationale Zielbildungs- und Zielfindungssysteme modelliert. Also einfach gesprochen bedeutet das, das Buch tut so, als ob in einem Unternehmen Folgendes passiert. Jemand denkt über etwas nach, zum Beispiel, was können wir den Kunden verkaufen? Und dann kommt er auf die Idee, ach, wir verkaufen jetzt Produkt XY. Und dann sagt er seinen Mitarbeitern so, und jetzt stellt ihr bitte Produkt XY her. Und die sagen, ach ja, okay, wir machen Produkt XY. Das ist natürlich auch Teil der Wahrheit. Das gibt es auch, solche rationalen Prozesse. Aber das ist eben nicht die ganze Wahrheit. Jeder, der schon mal irgendwo gearbeitet hat, der kennt sowas wie Hidden Agendas, Interessenkonflikte, Persönlichkeitsstörungen, Mobbing und so weiter. Das ist ja alles nicht selten. Das ist passiert ja dauernd im Unternehmen. Wir nehmen nur mal das Stichwort Interessenkonflikt. Man kann Unternehmen auch verstehen als Organisationen, die dafür dienen, Menschen dazu zu bringen, etwas zu tun, was der Chef des Unternehmens will. Also, das heißt, der Träger des Unternehmens, meistens die Geldgeber, manchmal irgendwelche anderen, also der Bischof bei einem katholischen Krankenhaus oder sowas. Also die Träger haben ja bestimmte Vorstellungen. Oft läuft das überein mit dem, was die Mitarbeiter wollen. Die haben sich ja den Beruf ausgewählt, weil sie sich dafür interessieren. Gott sei Dank läuft das oft überein. Aber manchmal gibt es eben auch Interessenkonflikte zwischen den beiden Seiten. Also der bekannte Konflikt zwischen Kapital und Arbeit beispielsweise, ja. Und diese Konflikte dürfen in Unternehmen gar nicht ausgesprochen werden. Ich sage nochmal ein ganz konkretes Beispiel dafür. Beim Mitarbeiterfeedbackgespräch sagt der Vorgesetzte zu dem Mitarbeiter, deine Leistungen im letzten Jahr waren ganz okay. Und sowohl der Mitarbeiter als auch der Chef verstehen, die Leistungen waren überhaupt nicht okay. Verstehst du? Also, das heißt, hier haben sie so Kommunikationsriten sind dann entstanden, wo bewusst vollständig
Arbeitszeugnisse
von
sind auch
dem
so ein Thema.
abgeweicht ist, was in Anführungszeichen rational gemeint sein könnte. Und da müssen wir ran. Wir müssen, wenn wir eine vernünftige BWL machen wollen, daran, und zwar deswegen, 15, also es gibt so Untersuchungen, wie engagiert Mitarbeiter bei der Sache sind, ne? Und da kommt ziemlich stabil über die Zeit Folgendes raus. Eine kleine Minderheit, 15% der Mitarbeiter sind wirklich engagiert bei der Sache. Die große Mehrheit macht Dienst nach Vorschrift und 15% haben innerlich schon gekündigt. Das heißt, wir verlieren auf diese Weise unheimlich viel Produktivität. Ich habe in dem Buch geschätzt, dass wir locker ein Drittel Bruttosozialprodukt mehr erzeugen könnten, damit, wenn wir da endlich drankommen und habe dann auch skizziert, wie zunächst mal was die Betriebswirtschaftslehre leisten müsste, um das Problem zu verstehen, sodass man dann die Manager trainieren kann.
Ist jetzt eine spannende Frage. Ich meine, der Untertitel deines Buches, Warum Arbeit so schlecht funktioniert und wie man die Wohlfahrt deutlich erhöht, zeigt dir die Herausforderung. Und jetzt hast du sehr klar gemacht, dass die BWL, die Betriebswirtschaftslehre, eigentlich da gar nicht richtig in dem Thema ist. Glaubst du denn überhaupt, dass es die Betriebswirtschaftslehre das ist, die diese Lösung finden kann? Oder umgekehrt gesagt, um diesen Sprung von der Medizin des 17. Jahrhunderts in unser heutiges Zeitalter zu bringen, die ja über die medizinische Forschung und Entwicklung gemacht hat. Welche wäre denn die Analogie für Unternehmen und Organisationen? Welche Disziplin, welche Inhalte, welche Themen würden denn das voranbringen?
Ja, wir müssen halt die Anatomie und Physiologie von Unternehmen verstehen. Und zwar so, wie sie wirklich sind und nicht so, wie sie quasi rational modelliert werden. Das heißt, wir müssen im Grunde so eine Art Flächenforschung machen. Ich sag mal so, ansatzweise gibt's das ja schon. Wenn du jetzt einen sehr erfahrenen Unternehmensberater fragst, der seit 20 Jahren immer Automobilunternehmen berät, und du tust dem einen Wissenschaftler an die Seite, der die Automobilbranche seit Jahren untersucht, dann wären die wahrscheinlich in der Lage, innerhalb von relativ kurzer Zeit die Automobilbranche so zu beschreiben, wie sie wirklich funktioniert. Also du müsstest dich so, wenn du es auf der Ebene von Unternehmen beschreiben willst, müsstest du dich sowas fragen wie, was treibt denn eigentlich den Chef eines Unternehmens? Was sind denn die Rahmenbedingungen, unter denen der handelt? Worüber denkt der nach? Was macht die zweite, dritte Ebene und so weiter? Ich will es noch mal an einem anderen Beispiel sagen, damit es noch mal deutlich wird, was ich meine. Es ist schwer, die Frage zu beantworten, was gute Führung bedeutet. Aber es ist, glaube ich, jedem von uns klar, dass es möglich wäre, die Frage zu beantworten, was macht einen guten Erdkundelehrer aus? Oder einen guten Orthopädie-Oberarzt? Wenn man es auf die, sozusagen auf die, das, die Ebene der Zelle gewissermaßen runterbricht, ja. Was ist ein guter Erdkundelehrer? Das könnte man, stell dir vor, wir machen jetzt ein Projekt, wir setzen zwei, drei Professoren mit 10 wissenschaftlichen Mitarbeitern da dran. Nach 2 Jahren können die uns erklären, wie man einen guten Erdkundelehrer bekommt. Ich versuche zu zeigen, dass es prinzipiell möglich ist, diese Untersuchung durchzuführen. Es wird halt nur nicht gemacht im Moment.
Liegt es daran, dass das vielleicht sehr viel multidisziplinärer ist als möglicherweise eine Einzelperson? Wir sind hier ja auch in Bereichen der Organisationspsychologie, auch ganz anderer Felder, die dort reinspielen, und bis hin zur Gesundheit. Ist das Thema komplexer als der menschliche Körper?
Ich glaube, dass die Komplexität beherrschbar ist. Wie gesagt, an dem Beispiel Erdkundelehrer. Ich habe mal den Markt für Augenheilkunde seziert auf diese Weise und wirklich beschrieben, wie funktioniert die augenheilkundliche Versorgung in Deutschland. So auf so 50 Seiten oder sowas, wenn man das komplett fertig hat. Mehr ist es nicht. Und wenn man, also denen ich das zu lesen gegeben habe, die haben dann gesagt, jo, jetzt habe ich verstanden, wie das funktioniert. Ich habe sogar verstanden, wo das Problem liegt. In dem Fall liegt das Problem daran, dass die Planung der Versorgungskapazität in Deutschland nicht gut funktioniert. Das führt jetzt zu weit, warum das so ist. Aber das stimmt schon, man müsste interdisziplinär arbeiten. Ich glaube aber, dass also die eigentliche Antwort auf die Frage, warum wird es noch nicht gemacht, ist eher, weil es halt keiner macht. Das ist auch die Wissenschaft ist ein sozioökonomisches System, ist auch ein sozioökonomisches System. Und solche Systeme haben erstaunliche Beharrungskräfte. Bloß weil da jemand wie ich von außen kommt und eine naseweise schlaue Idee hat, fangen jetzt nicht 5.000 BWL-Professoren an, da irgendwas anderes zu tun als das, was sie halt bisher gemacht haben.
Ja, aber ich möchte es doch mal von einer anderen Seite beleuchten. Du sagtest, so gefühlt ein Drittel der Produktivität. Interessanterweise deckt sich das eins zu eins mit unseren Berechnungen beim Business Health Index, mit auch Studien im Ausland, dass da stille Produktivitätsreserven, sagen wir mal vorsichtig, in den Organisationen schlummern. Bessere Organisation, besseres Leben, dein Titel. Aber jetzt machen wir einen weiteren Strich, höhere Produktivität.
Ja.
So, wir haben also eigentlich, und wenn wir jetzt auf die volkswirtschaftliche Lage in Deutschland gerade schauen, wo es ja darum geht, wieder Aufbruch zu generieren, Produktivität, Steigerung, Wachstum etc., dann ist doch offensichtlich dieses Thema ein ganz relevantes Thema. So, wenn ich jetzt ein Unternehmer bin oder ein Personalchef etc. und ich habe das Buch von Christian Tilscher gelesen und ich höre dir zu und ich sage, Mensch, das stimmt. Ja, wie packe ich das jetzt an? Wie mache ich meine Organisation besser?
Also das ist ja das, was du gesagt hast, das kann man ja beweisen. Also ich habe in dem Buch beschreibe ich ein Cost-Cutting-Projekt. Damals war ich relativ neu bei McKinsey und dann macht man halt ein Cost-Cutting-Projekt. Das ist auch ziemlich einfach. Ich werde das jetzt nicht hier im Detail beschreiben, aber wenn man es gelesen hat, kann man es im Grunde selber machen. So, dieses Cost-Cutting hat den großen Nachteil, dass es aufdeckt, dass das Unternehmen, was das Cost-Cutting macht, ach so, übrigens hätte ich das sagen sollen, es gibt so einen Beraterspruch, der lautet, 40% Kostenreduktion gehen immer bei Siemens. Also große Unternehmen, die bauen halt Ineffizienzen auf. Ich will auch da noch mal ein Beispiel sagen. Als wir die beste Verbesserungsidee, die wir hatten, war bei dem Unternehmen, war folgendes, war so ein Chemieunternehmen. Und die hatten eine Pipeline zum Hafen. Und in diesem Chemieunternehmen war so die Treibstoffreserve der Bundeswehr gelagert, also ein Teil von dieser Treibstoffreserve. Das ist halt, weil wenn jetzt ein Krieg ausbrechen sollte, dann muss ja in Deutschland genügend Treibstoff vorhanden sein, damit die Panzer eine Zeit lang rumfahren können, falls kein Treibstoff von außen mehr importiert werden kann, aus irgendwelchen Gründen. Und das machen so Chemieunternehmen. Da stehen halt so Tanks, Lagertanks, da wird das gelagert. So, und jetzt einmal im Jahr ging da einer in dem Unternehmen und guckte, ob der Treibstoff noch da war oder sich irgendwie verflüchtigt hatte. Und wenn das der Fall war, dann wurde per Pipeline vom Hafen Treibstoff nachgeführt. Alles andere, was das Unternehmen brauchte, giftige Basischemikalien zum Beispiel, wurde per LKW angefahren. Jetzt lag natürlich die Frage nahe, kann man diese Pipeline nicht für diese anderen Dinge auch irgendwie verwenden? Ja, natürlich konnte man das. Das hatte nur halt noch keiner umgesetzt. Warum hatte das keiner umgesetzt? Der Cheflogistiker hatte da gar kein Interesse dran. Erstens ist es in solchen Unternehmen schwierig, Investitionen locker zu machen. Da muss man sich schon persönlich, das ist man gewissermaßen persönlich haftbar als Manager. Und wenn es hinterher nicht funktioniert, hat man ein Problem. Das Nicht-Umsetzen einer brillanten Idee schadet nichts der Karriere. Aber wenn es schief geht, das schadet. Deswegen lässt man das lieber sein. Zweitens, der Cheflogistiker wird wie jeder Mitarbeiter dafür bezahlt, wie viele Mitarbeiter er hat. Wenn der das umgesetzt hätte mit der Pipeline, hätte der Mitarbeiter abbauen müssen und wäre in der Unternehmenshierarchie nach unten abgestiegen. Das heißt, er hätte sich selbst geschadet damit. Das kann man nicht gut von Menschen verlangen, dass die sich selbst schaden für den Zweck des Unternehmens. Und das führte eben dazu, dass das nicht gemacht wurde, bis der Berater kam und sagte, kann man diese Pipeline nicht für einen anderen Zweck verwenden? Und dann sagte der, ja, komm mal. Und dann wurde es halt umgesetzt. Also das ist so ein Verhältnis, ich sag's mal ganz scharf, es ist ein Verhältnis gegenseitiger Verachtung. Ne? Also der Manager, der gut bezahlte Manager weiß, dass man das Unternehmen voranbringen könnte mit dieser Pipeline, macht es aber nicht, weil es einen Interessenkonflikt gibt zwischen seinen eigenen Interessen und denen des Unternehmens. Das Unternehmen, was ein Cost-Cutting-Projekt macht, zeigt damit den Mitarbeitern auch, Leute, ihr seid Deckungsbeiträge. Und dieses Ganze, was man sonst immer erzählt, wie wichtig die Mitarbeiter sind fürs Unternehmen, ist eigentlich nicht ernst gemeint, wenn's hart auf hart wird.
Wie würde denn eine KI damit umgehen oder wie würde ihre Entscheidung aussehen? Doch
Die
wohl wahrscheinlich,
KI-Entscheidung.
die würde so aussehen wie der Cost-Cutting-Management-Berater.
Also, was
Oder
mir
wäre sie
damals.
da wirklich so trainierbar sogar, dass sie auch die menschliche sichtweise mit betrachtet?
Also, wenn Gewerkschafter jetzt zuhören, würde ich die bitten, mal Folgendes sich zu überlegen. Was bei uns zufällig im Grunde passiert ist, ist, dass wir eine sowohl Mitarbeiter- als auch unternehmensfreundliche Lösung gefunden haben. Es war so, dass wir auf dem Projekt einen sehr smarten Projektleiter hatten und der ist vor dem, normalerweise ist bei einem Cost-Cutting-Projekt, das heißt ja Mitarbeiter entlassen, auch am Ende des Tages. Normalerweise sind die Betriebsräte die Feinde des Projektes. Unser Projektleiter war eben sehr smart, er ist zu dem Betriebsrat hingegangen und hat gesagt, pass auf, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr torpediert das Projekt, dann haben wir Schwierigkeiten und vielleicht scheitert das sogar das Ganze. Dann werde ich dem Vorstand erzählen, dass das Unternehmen hier nicht gut ist. Selbst mit Beraterunterstützung hat das nicht funktioniert, eine Kosteneffizienz herzustellen. Oder wir ziehen das gemeinsam durch und das Unternehmen hat jedes Jahr ein Investitionsbudget von, ich weiß nicht was, 10 Milliarden Dollar weltweit. Und überleg mal, mit welcher von den beiden Geschichten kriegst du mehr von dem Investitionsbudget ab? Und das hat der Betriebsrat verstanden. Und so ist es auch tatsächlich gekommen. Also wir haben Mitarbeiter abgebaut in Teilbereichen. Und dann kam aber eine neue Anlage dahin und die virtuell abgebauten Mitarbeiter wurden dann nur umgewidmet gewissermaßen an diese neue Anlage. Das ist natürlich eine Vorgehensweise, die ist hochgradig, die ist erstens volkswirtschaftlich erwünscht. Es führt ja zu einer Produktivitätssteigerung. Es schadet nicht den Mitarbeitern und es ist auch noch gut fürs Unternehmen. Das heißt, so wäre ein intelligentes Cost-Cutting, würde das Cost-Cutting kombinieren mit einem gleichlaufenden Umsatzsteigerungsprogramm, die so aufeinander abgestimmt sind, dass das für alle gut rauskommt.
Wenn das für alle gut rauskommen soll, noch mal dahingehend gefragt, braucht es dann irgendwie so etwas wie jemanden, der solche Entscheidungen auch, ich sag mal, aus ethischer Sicht oder ethisch mit begleiten kann, der auch sagt, nicht nur hier Produktivitätssteigerung ist wichtig, sondern eben auch, wir müssen an die Menschen denken, ganz global. Aber wie ist das für das Unternehmen? Braucht es da ein Ethikboard? Braucht es da jemanden, der diese Entscheidung mit betrifft?
Ja, also das wäre natürlich höchstgradig erwünscht, wenn das möglich wäre. Also das Ethikthema als Arzt hat man
Du
ja,
studierst ja jetzt Theologie, ne?
Ja, aber das begleitet mich auch schon seit meiner ärztlichen Tätigkeit. Da spielt's ja, sieht es ja immer gewissermaßen eingebaut. Und ich leite auch das Ethik-Cluster an der bei der Fachgruppe für Digital Health bei der Gesellschaft für Informatik. Also das ist mir sehr nah, würde ich sagen, das Thema Ethik. Und das wäre natürlich höchstgradig erwünscht. Leider ist gerade die IT-Entwicklung zeigt in eine andere Richtung. Also wenn man sich Amazon anschaut, Jeff Bezos ist jetzt nicht mehr da, aber also seine Management-Sprüche sind, der hat ja mal so gesagt, sowas wie ein Manager nimmt keine sozialen Rücksichten oder so ähnlich. Genau, das genaue nicht mehr hin, aber also es ist so gemeint gewesen, für den zählen ausschließlich Umsatz und Gewinn und Mitarbeiter sind Mittel zum Zweck und sonst gar nichts. Und das entspricht natürlich nicht dem, was wir so als Sozialpartnerschaft hier in Deutschland versuchen zu erreichen. Insofern wäre das hochgradig
Ja.
erwünscht.
Und wir müssen auch mal sagen, so ticken ja auch die Unternehmer und Unternehmerinnen nicht, so ticken ja auch nicht die Menschen, die auch Führungskräfte sind. Und sie betrachten ja auch ihre Mitarbeitenden als menschliche Wesen, die auch davon profitieren sollen, wenn jetzt im Prinzip Produktivitätssteigerung möglich ist. Und das ist auch etwas, wo wir versuchen ja immer wieder den Finger auch so in die Wunde, will ich nicht sagen, reinzulegen, aber da aufmerksam zu sein, zu sagen, wie kann man denn Managern, Führungskräften, anderen Experten, die sich um die Themen, ich sag mal, gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen, die leistungsförderlich sind und so weiter, auch kümmern oder auch kümmern müssen. Wie kann man diese unterstützen, dahingehend, wie du es vorhin schön gesagt hast mit dem Beispiel des Arztes aus dem 17., 18. Jahrhundert, wie kann man ihnen denn überhaupt erstmal eine Erkenntnis liefern über die Situation, in der sie sich befinden, damit sie das Thema überhaupt erstmal verstehen? Um dann auch an der richtigen Stelle zu handeln, was nämlich, um zum Eingang zurückzukommen, was ich sage, auch eigentlich ursprünglich wollen, ja, nämlich menschlich zu handeln und unterstützend zu handeln und so weiter.
Danke für die
Da sehen
Frage.
wir schon, da sehen wir schon, genau, da sehen wir schon deutliche Chancen auch, weil wir jetzt ja sehr dunkel gesprochen haben, auch sehr deutliche Chancen auch von KI und von, ich sag mal, generell Learnings und so weiter. Da dieses zu nutzen, um am Ende, ich sag mal, etwas Humanistisches rauszumachen, so. Nicht nur das.
Also das schließt auch den Kreis so von der BWL zur KI. Aus der Unternehmensberatererfahrung ist, ich war immer wieder verblüfft, wie trivial im Grunde die Probleme waren. Also zum Beispiel das mit dieser Pipeline. Das ist ja, man redet mit den Leuten 5 Minuten und der Fall ist sonnenklar. Und also in dem Buch führt jetzt hier zu weit, jetzt ehrlich noch andere so Beispiele, wo man sich fragt, mein Gott, wieso haben hochbezahlte Manager diese doch wirklich triviale Lösung nicht gefunden? Also was ich sagen will, ist, du kommst da rein in das Unternehmen als Außenstehender, redest mit Leuten und auf einmal ist das Bild, ist der Nebel weg, ja? So. Und das ist natürlich eine wunderbare Anwendung für KI-Systeme, die im Grunde, also diese Idee, jeder hat seinen eigenen McKinsey-Berater ständig und immer kostenlos zur Verfügung, ne? Die McKinsey-Berater sind halt teuer. Und aber eine KI kann sehr viele von diesen Themen lösen. Also Herbert Hensler, der ja wirklich geniale langjährige Deutschlandchef von McKinsey, der hat mal auf die Frage, was ist eigentlich Unternehmensberatung, geantwortet: Unternehmensberatung ist die Anwendung von gesundem Menschenverstand auf Unternehmen. Gesunden Menschenverstand kann KI inzwischen ganz gut. Also, es ist also sehr leicht, sich ein Zielbild vorzustellen, wo man KI genau für diese Zwecke einsetzt. Das heißt, eine KI redet einfach mal mit ein paar Leuten in der Abteilung und der Führungskraft und spuckt dann aus, wo das Problem ist und wie man es löst. Das kriegen die Dinger inzwischen ganz gut hin.
Ja, das ist spannend, weil am Ende ist es ist dann der Nebel, wie du es nennst, der Nebel, der ja auch aus unterschiedlichen Interessen kommt oder Interessenskonflikten, der ist dann natürlich komplett weg, weil eine KI erstmal interessenslos rein theoretisch ja
So
auch
ist es.
denken und empfehlen kann. Ich würde doch zum Schluss gerne ein Thema ansprechen, weil es klingt so durch, dieses Thema KI. Und da gibt es so diese zwei Sichtweisen. Die Amerikaner sagen voll voraus, Vollgas etc. Und in Europa kommt schon wieder, wie schützen wir Datenschutz, Sorge und alles. Also diese zwei Umgehensweisen, die beiden. Du hast ja wirklich einen guten Gesamtblick. Was schätzt du von der Haltung gegenüber der KI? Wie schätzt du diese beiden unterschiedlichen Haltungen ein? Und was wäre deine Empfehlung, mit dem Thema umzugehen?
Ich will es mal an einem Beispiel sagen, wo ich mich am besten auskenne. Und das ist das Gesundheitswesen und KI im Gesundheitswesen. Es führt ja gar keinen Weg dran vorbei. Du hast das beschrieben mit Vollgas voraus. Ja, man sieht es ja, wie die Politik im Grunde verzweifelt versucht, die Digitalisierung des Gesundheitswesens voranzubringen, aus Angst, dass das deutsche Gesundheitswesen zurückfallen könnte gegenüber anderen. Mit einer gewissen Berechtigung auch übrigens. Also wir haben es ja bei Covid gesehen, wie es praktisch nicht möglich war, in Deutschland epidemiologische Untersuchungen durchzuführen. Man hat dann Daten aus dem Ausland eingekauft im Grunde, ja, wo es besser geht. Wir haben, was in dieser Diskussion aber selten besprochen wird, ist, dass es Gründe gibt, warum das so zögerlich ist in der Umsetzung. Und das eine Problem, was selten angesprochen wird, oft verschwiegen wird, ist, dass die IT-Strukturen, die wir im Moment nutzen, strukturell unsicher sind. Was ich damit sagen will, ist, es ist auf der Basis der IT-Infrastruktur, die wir im Moment verwenden, nicht möglich, sichere Lösungen zu machen. Und natürlich hundertprozentige Sicherheit gibt es nie, aber die sind eben strukturell unsicher. Man kann das nicht beherrschbar machen. Ich sage das immer, jahrelang wird einem erzählt, du musst nur regelmäßig deine Passwörter ändern, dann ist alles gut und dann wird das Handy der Kanzlerin gehackt, ja? Und dann sind alle wieder ein bisschen unsicher, dann wird einem wieder gesagt, nö, ist schon alles ordentlich. Ich meine, da sterben manchmal Leute dran, ne? Gab ja diesen Fall in Neuss in dem Krankenhaus, wo durch einen Hackerangriff die Systeme nicht mehr funktioniert haben und mussten Patienten verlegt werden. Eine Patientin ist gestorben bei der Verlegung. Also das heißt, das sind strukturelle Probleme. Und wir haben, wenn wir es in Deutschland angehen, werden die nicht gelöst, sondern verschoben. Nehmen wir mal das Haftungsproblem. IT-Firmen können nicht haften. Das hängt mit der Art zusammen, wie IT programmiert wird. Und das ist auch KI ein sehr schönes Beispiel. Wir sind jetzt an der Schwelle, wo inzwischen gar nicht mehr Software geschrieben wird, sondern Maschinen andere Maschinen programmieren. Was gut ist, weil das zu einer Professionalisierung und zu einer Verringerung von Fehlern führen wird. Insofern ist das super. Aber es führt natürlich auch dazu, dass das immer weniger kontrollierbar ist, das System. Und was man eigentlich fairerweise machen müsste, ist, dass man zumindest für das Gesundheitswesen eine sichere Dateninfrastruktur schafft. Klammer auf, jetzt würden ganz viele Firmen ihr sagen, können wir doch, wir richten euch ein VPN ein und dann läuft alles. Ich würde das lieber dem Chaos Computer Club überlassen, so eine Infrastruktur zu skizzieren. Und das ist, glaube ich, der eigentliche Kern der Diskussion der Digitalisierung im Gesundheitswesen, die für meinen Geschmack unehrlich läuft, weil das wird selten, dieses grundsätzliche Infrastrukturproblem, das wird selten angesprochen. Weißt du, und dann werden die Ärzte zum Beispiel getrieben, in eine Richtung da irgendwas zu machen in ihrer Praxis, und bei denen liegt dann die Haftung. Also bei Leuten, die überhaupt nichts davon verstehen. Und also letzter Satz dazu, das Sicherheitsrisiko im Gesundheitswesen ist nicht in erster Linie der ukrainische Hacker, der sich in die Charité einhackt, sondern in erster Linie die niedergelassene Orthopädin, die ihren Laptop in Spanien am Strand verwendet. Da ist das Sicherheitsproblem.
Okay. Ja, das ist spannend. Das ist sehr interessant. Man fragt sich ja tatsächlich, warum das nicht schneller vorangeht, dieses Thema Digitalisierung. Das geht ja jetzt seit 15, 20 Jahren, digitale Patientenakte, die ganzen Themen. Eine Frage würde mich noch wegen. Bessere Organisation, besseres Leben. Christian, wenn du sagen würdest, was macht die bessere Organisation aus? Was machen diese Organisationen besser? So in zwei, drei Punkten, wo du sagst, danach kann man sich auch orientieren. Was macht eine bessere Organisation aus?
Ja, jetzt muss ich wieder einen halben Schritt zurückgehen, weil jetzt müsste ich ja wie ein Arzt antworten, ne? Jetzt müsste ich ja sagen, wenn du einen Diabetes hast, brauchst du Insulin und wenn du kurzsichtig bist, brauchst du eine Brille und dieses und jenes, ja? Also, das wird jetzt wieder sehr abstrakt, aber wenn wir es über alle Unternehmen hinweg
Na.
machen. Aber tatsächlich jetzt aus der Erfahrung als Unternehmensberater, du musst, also sagen wir mal, das Unternehmen nicht ihr volles Potenzial erschließen, liegt meistens nicht an intellektuellen Problemen, sondern liegt an Konflikten jeder Art. Ne? Wir haben ja ein paar aufgezählt. Ne? Interessenkonflikte, die immanent sind, oder Leute, die sich nicht mögen, oder es gibt auch manchmal Leute, die tatsächlich überfordert sind oder unfähig, oder Persönlichkeitsstörungen und so weiter. Glücklicherweise sind die meisten von diesen Dingen tatsächlich dem gesunden Menschenverstand zugänglich. Und man kann das rausfinden. Also das heißt, die Antwort auf deine Frage, was machen gute Unternehmen, gut gemanagte Unternehmen besser? Gut gemanagte Unternehmen sind in der Lage, sich in die Rolle eines unabhängigen Dritten zu versetzen und zu überlegen, wie würde jemand das Problem sehen, der nicht an diese internen Zielkonflikte gebunden ist. Ich erzähle noch ein letztes Beispiel, weil das auch sehr schön veranschaulicht. Also ich habe mal gearbeitet für einen Folienhersteller. Der Folienhersteller, der hatte Standorte in Deutschland, Frankreich, England und auch in Mexiko und man wollte von Mexiko aus den US-amerikanischen Markt beliefern. Und das funktionierte überhaupt nicht. Also es gab keinen nennenswerten Umsatz in den USA, in Mexiko selbst schon, aber nicht in den USA. Und dann bin ich da hingeflogen und habe mit dem Verkaufsleiter gesprochen vor Ort. Und es kam raus, erstens, in den USA wird die Dicke von Folien in Bruchteilen von Inch gemessen, nicht in Bruchteilen von Zentimeter wie in Europa. Das heißt, wenn jetzt dieser Verkaufsleiter Verkaufsgespräche führte in den USA, hat er immer gesagt, dies ist irgendwie ein 32. Millimeter. Und dann wusste der Chefeinkäufer von Coca-Cola nicht, ob er das gebrauchen kann, weil er das nicht ganz exakt umrechnen konnte. Das war das eine Problem. Das zweite Problem war, der Chefeinkäufer von Coca-Cola ist ein wichtiger Mensch. Und der spricht nicht gerne mit einem einflussarmen Mitarbeiter auf der vierten Ebene eines deutschen Unternehmens. Also bin ich wieder zurückgeflogen und habe dem Vorstand gesagt, also wir müssen bitte zwei Dinge beschließen. Erstens, die Foliendicke wird in Zukunft auch in Bruchteilen von Inch angegeben. Das dauerte ganz kurze Zeit, da hatte der Forschungsleiter das fertig. Und zweitens, bitte fliegen Sie, Vorstandsvorsitzender, in die USA für Verkaufsgespräche. Und auf einmal explodierte der Umsatz in den USA. Und das sind eben diese Geschichten, wo ich denke, ey Leute, das kann doch nicht wahr sein, dass sie nicht von selbst da drauf gekommen sind. Aber die Strukturen des Unternehmens lassen das halt nicht zu, weil der Vorstandsvorsitzende ja nicht an seinem Verkaufsleiter USA vorbei da irgendwie Gespräche in den USA führen kann. Und das kann vielleicht KI lösen, weil die das auch rausgefunden hätte.
Weil sie da rational handelt und das einfach vorschlagen würde. Das wäre hier die
Unabhängig.
beste Lösung.
Ja,
Was
genau.
ihr daraus macht, ist euer Ding.
Ja, interessant. Im gewissen Sinne, weil sie da weniger menschlich gesteuert und menschliche Interessen verbunden agiert. Also leistet sie trotzdem genau einen entscheidenden Beitrag. Ja.
Ja, der Berater hat ja diesen großen Vorteil. Der Mitarbeiter im Unternehmen möchte ja noch mindestens die nächsten 10 Jahre da bleiben. Das heißt, der darf sich nicht streiten mit den anderen. Dem Unternehmensberater ist das egal, was die Leute von ihm denken. Der ist in 3 Monaten wieder weg. Und das ist das ist ein ganz wesentlicher Teil der Wertschöpfung, die Unternehmensberater bringen, dass die halt nicht gefangen sind in diesen sehr ja, soziales System, ne? Ja, und ein Unternehmen ist ja auch ein sozioökonomisches System und nicht in diesen sozialen Beziehungen gefangen sind, sondern eben neurotische Konflikte aufklären können. Und dann sagen alle, boah, toller Berater. Aber in Wirklichkeit ist es einfach die Struktur des Unternehmens.
Ja, total spannend alles. Also wir sind ja wirklich in so viele Themen gesprungen, müssen aber jetzt so langsam leider zum Ende kommen. Wir werden bestimmt noch besides weiter diskutieren, können das aber jetzt in der Podcast-Folge nicht weitermachen. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Christian, für deine Zeit heute und auch für die Zeit in den letzten Monaten und Jahren schon fast. Ich würde es mal so zusammenführen zum Ende, auch zu den Themen, die wir ja im Podcast immer wieder aufgreifen, dass KI durchaus skeptisch betrachtet werden kann, dass es durchaus generell, wenn es um tiefergehende Analysen, auch was Datenschutzthemen betrifft oder auch diese Dinge, durchaus nicht überall auf Freunde trifft. Stichwort Reduzierung von Arbeitsplätzen, die dadurch Ängste, die da geschürt werden, durchaus auch berechtigt sind. Aber dass es andererseits auch Vorteile gibt, wenn man sie dann eben auch zum Vorteil oder den Vorteil belässt, nämlich Unterstützung für, ich sag mal, diese Themen, wo immer irgendwie ein Störgefühl war und ist. Du hast diese Punkte ja angesprochen. Wenn dann vielleicht mal das ein oder andere Mal rationaler gehandelt werden sollte, weil man vielleicht sogar schon weiß, was man tun müsste, dass es da vielleicht durch die KI oder generell durch Systeme Unterstützung geben kann, zu sagen, okay, das ist hier die einzig logische Entscheidung, das ist die, die erfolgversprechend ist, sie nimmt alle mit und dass das dann nicht so vom Bauchgefühl her abhängig ist oder von irgendeiner Entscheidung vielleicht, die dann da ganz andere Hintergründe hat. Also ein bisschen mehr Rationalität, ein bisschen mehr Fokus vielleicht auf wirklich die Themen und dann auch die richtigen Dinge zu tun. Das wäre so mein Fazit eigentlich für heute oder für unsere Gespräche auch in letzter Zeit, aber auch für die Themen, die wir hier im Podcast behandeln. Und vielleicht so, dass es ja so ist, dass KI ja uns eigentlich nichts wegnehmen soll, sondern uns hoffentlich sinnvoll unterstützt.
Ja, und ich würde noch eines ergänzen wollen und ich für alle, die das hier auch zuhören, zum Zuhörerinnen, die ja auch viel in Unternehmen oder im HR-Gesundheitsbereich arbeiten. Zunächst mal glaube ich, kann man nur jedem empfehlen, das Buch von Christian zu lesen, Bessere Organisation, besseres Leben im Springer Verlag. Und das Zweite ist die Perspektive, die du aufzeigst im Vergleich zur Medizin. Tja, da liegen die goldenen Jahre ja noch vor uns, dieses Thema Organisation richtig weiterzuentwickeln, spannende Themen, was da liegt. Also alle, die in dem Feld tätig sind, sollen ermutigt sein, hier an diesen großartigen Themen mitzuarbeiten, damit Organisationen in Zukunft auch genauso erkannt werden können wie in der Medizin, die Anatomie des menschlichen Lebens. Also eine eigentlich sehr ermutigende, spannende Perspektive, die du da aufzeigst.
Ja, vielen Dank. Ich fühle mich verstanden. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Vielen Dank für die
Danke auch.
Einladung.
Und euch allen anderen sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis Montag.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.